und Principa Kamuko hatte Rodan ihre Bedingungen für die Anwesenheit des terranischen Expeditionsraumers beim Treck des Gesetzes mitgeteilt. Sie waren genau das, was sie eigentlich hatten sein wollen. Beobachter. Und genau das nagte an allen Männern und Frauen des Hantelschiffs. Ihre Absicht, die Retroversion Arketims zu beobachten und mit den dabei gewonnenen Daten in die eigene Zukunft zurückzukehren, hatte zwar Priorität, aber dass sie dabei nichts tun sollten, schien ihnen in zunehmendem Maße absurd, je mehr sie das Leid dieser Epoche kennenlernten. Nicht wenige trauerten bereits um die gütigen Kinder Illidains, denen sich der Tod unausweichlich nahte, und angesichts eines Kolonnenschiffes zuckte es nicht nur den Kanonieren in den Fingern. Sie standen dem gleichen Feind gegenüber wie in der Gegenwart, und das machte es so verflucht schwer, nichts zu tun. Egal, ob der Verstand zur Passivität riet, weil jedes Eingreifen die Zukunft auf unerwünschte Weise beeinflussen mochte, das Herz der Terraner schrie förmlich danach, auf der Seite dessen, was sie für gut und richtig hielten, aktiv zu werden. Perry verstand seine Terraner nur zu gut. Der jugendlich wirkende Unsterbliche wandte sich zur Tür. »Haben wir uns jemals unterkriegen lassen?« murmelte er, während er die Kabine verließ und sich auf den Weg in die Hauptzentrale machte. Die Hektik in der elliptisch geformten Hauptzentrale mit ihren 40x40 Metern Grundlinien ähnelte der im Inneren eines Bienenstocks. Die Offiziere und Spezialisten der einzelnen Stationen tauschten über die Datenverbindungen Informationen aus und trafen sich anschließend auf beiden Levels zum persönlichen Meinungsaustausch. Zwischen dem Command-Level und dem Galerie-Level herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Dutzende von Gesprächen erzeugten ein durchgehendes Summen menschlicher Stimmen in dem 15 Meter hohen Raum. Malcolm S. Dalian war anwesend. Ein deutliches Zeichen, das mit wichtigen Entscheidungen zu rechnen war. Der Chefwissenschaftler schwebte in seinem 1,85 Meter mal 1,10 Meter mal 1,10 Meter großen Überlebenstank wie ein Aufzug zwischen den beiden Ebenen auf und ab, konferierte mit den wissenschaftlichen Stationen auf Deck 11-1 und der Sekundärstation Energie und Maschinen auf 11-2. Dazwischen erklang immer wieder die Stimme von Lars Brock, dem Funk- und Ortungschef. »Die Orterholos zeichnen nach wie vor dasselbe Bild. Wir können keine Anzeichen weiterer Hyperstürme erkennen.« »Malcolm, was ist mit den Hochrechnungen? Haben deine Leute ihre Kokon-Modelle fertig?« »Nein«, klang es aus dem Akustikfeld der Ortungsstation auf dem Command-Podest. »Für exakte Berechnungen fehlen uns weiterhin jede Menge Daten.« Noch immer umloderten Strahlungsfronten die Jules Verne und beeinflussten die Sensoren. Ein Cocktail aus fast 1000 Grad Celsius Hintergrundtemperatur, verbunden mit einem düsterroten Hintergrundleuchten des Weltalls, erfüllte das Intazzo. Gammaschauer und harte Hyperstrahlung schienen allgegenwärtig. Perry Rodan nahm das alles in sich auf, während er die Hauptzentrale betrat und sich das Schott hinter ihm schloss. Mit festem Schritt hielt er auf die Treppe zu, die zum Podest emporführte. Keine 2 Stunden lag es zurück, dass das Hantelschiff in die Fänge eines gewaltigen Hyperorkans geraten war. Die Jules Verne hatte alle Energiereserven, Schirmprojektoren und sogar die Paratronwerfer aufbieten müssen, um einigermaßen unbeschadet aus dem Orkan herauszukommen. Als die Funkzentrale der Taroshi nach Generalin Kamukos Besuch auf der Jules Verne die Zielkoordinaten durchgab, wurde die Besatzung vor Attacken gewarnt. Offenbar waren damit solche Einbrüche gemeint. Nach allem, was sie aus Alaska Sedeliers Bericht wussten, handelte es sich um Phänomene, die außerhalb des Hyperkokons entstanden. Von den Chaostruppen künstlich erzeugt, brachen sie in das Intazzo ein, um es mit Hyperenergie zu fluten und dadurch gewissermaßen zum Platzen zu bringen. Die Jules Verne hatte das Phänomen im Kugelhaufen Aquon Gorissa bereits nach ihrer Ankunft vor Tarascham beobachtet. Die Gefahr, die dem Truppenlager von dieser Seite drohte, durften sie nach Rodans Ansicht nicht unterschätzen, auch wenn die Lanterns anderer Ansicht waren. Treitor besaß die technischen Möglichkeiten, Hyperstürme nicht nur im Kugelhaufen, sondern auch in Tare Minor zu entfesseln. Wenn sie erst Hyperenergie aus verschiedenen Zonen und Richtungen in den Hyperkokon pumpten, würde sich die Flutung des Intazos deutlich beschleunigen. Ob Arketims Truppen dann die Zeit noch reichte? Während Rodan die 5 Stufen emporstieg, rief er sich erneut ins Gedächtnis, was sie über den Ausgang der Retroversion wussten. Arketim würde Erfolg haben, seinen Wagemut aber mit dem Leben bezahlen.